Paradise
Now. Hallo und herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 3. Juni 2026 und wir beginnen sofort, denn es geht um eine Veranstaltung gleich heute am Mittwochabend. Sexarbeitsfeindlichkeit, warum sie uns hassen und welche Realitäten dem Hass entgegenstehen, das erklärt uns Ruby Rebelde im folgenden Interview mit Radio Dreieckland, das der Veranstaltung zum gleichnamigen Buch »Warum sie uns hassen – Sexarbeitsfeindlichkeit« vorausgeht. Heute Abend liest Ruby Rebelde aus dem Buch um 19 Uhr im Slow Club und morgen Donnerstag um 14 Uhr findet dann ein Workshop zum Thema in der erogenen Zone auf dem Kreta-Gelände statt. Mehr Infos zu den Terminen findet ihr auch auf taka.fr.
Ich bin Sexarbeiterin und Autorin und arbeite zu politischen Themen wie Antifeminismus, Rechtsextremismus und Sexarbeitsfeindlichkeit. Und das ist auch schon ein Hinweis, worum es in meinem Buch »Warum sie uns hassen« geht. Da geht es um die Diskriminierung, die Sexarbeitende erleben, weil sie Sexarbeitende sind.
Und du warst jetzt gestern schon in Offenburg damit. Wie war die Veranstaltung?
Ja, ich war in Offenburg auf Einladung der Partei Die Linke. Und das war eine wirklich sweet Veranstaltung anlässlich des 2.6. Das ist ja der internationale Tag der SexarbeiterInnen. Und dort feiern wir jedes Jahr am 2.6. die Besetzung der Kirche von Saint-Nizier 1975 durch über 100 Sexarbeitende, die dort für mehr Rechte und gegen Repression protestiert haben. Und das haben wir quasi gestern nicht in einer Kirche, aber trotzdem in der Veranstaltung halt auch nochmal bekräftigt. Und es war eine schöne Veranstaltung, gut besucht, hat mir viel Freude gemacht.
Seit wann gibt es den Hurentag?
Seit 1975.
Ah, das hast du gerade schon gesagt.
Macht nichts.
Ja, wow. Das ist schon eine lange Tradition, ja. Und es finden bundesweit anlässlich des Hurentags jetzt Veranstaltungen statt. Ich gehe davon aus, dass deine Lesereise auch daran angelehnt ist jetzt.
Ja, also tatsächlich nicht nur bundesweit, sondern weltweit. Also wer gestern mal in den sozialen Medien war, der hat überall auf der ganzen Welt Beiträge gesehen von Sexarbeitenden, die laut geworden sind, die gesagt haben, wir brauchen Rechte, wir brauchen keine Rettung. Und die halt dafür in die Öffentlichkeit gehen und sagen, unser Thema ist wichtig und wir sind eine Minderheit und wir brauchen endlich Schutz vor Diskriminierung. Und ja, du hast recht, das hat natürlich auch was mit der Lesereise zu tun. Aber ehrlich gesagt lese ich aus dem Buch nicht nur rund um den 2.6., sondern ich bin eigentlich ganzjährig mit Workshops auch zum Thema unterwegs. Und ja, das war gestern die 41. Lesung aus meinem Buch. Ist schon echt krass.
Wow. Ist vor 2 Jahren erschienen?
Vor einem Jahr,
okay.
Ja.
Dann ist es noch umso mehr. Also dann bist du ja ganz schön unterwegs. Was sind so die Kernthemen in deinem Buch? Beziehungsweise worüber kommst du da auch immer wieder mit den Menschen ins Gespräch?
Also mein Buch ist sozusagen aufgeteilt in 3 Teile. Und zwar der erste, da geht es wirklich um Sexarbeitsfeindlichkeit. Da geht es darum zu erklären, wie erleben das denn Sexarbeitende, ne? Also da geht es darum, dass wir nicht so einfach ein Bankkonto eröffnen können, wie das ist, wenn du in Beziehung bist, ob das romantische, familiäre oder einfach freundschaftliche Beziehungen sind, dass die Menschen dich anfangen, anders zu behandeln, sobald sie wissen, womit du dein Geld verdienst. Und dann geht es aber auch um die Frage von Gesetzen, also institutionelle Diskriminierung und kulturelle Diskriminierung, ne, wie sehr sich das in der Sprache ausdrückt, ja, diese Sexarbeitsfeindlichkeit, die die Gesellschaft durchwebt. Im zweiten Teil geht es um Medienkritik. Da beschäftige ich mich mit Zeitungsbeiträgen, aber auch Dokus und Radiobeiträgen und so, die das Thema aufgreifen und in Deutschland wirklich extrem verhetzen. Und im dritten Teil geht es um die politische Bewegung. Da geht es sehr viel um Antifeminismus, aber auch um die extreme Rechte und um historische Rückblicke, wo ich zum Beispiel die Verfolgungsgeschichte von sexarbeitenden Menschen aufarbeite und zeige, wie Sexarbeitende auch schon im Nationalsozialismus als Asoziale verfolgt wurden und Gefahr liefen, sogar ins Konzentrationslager eingewiesen zu werden, zwangssterilisiert zu werden und also wirklich eine ganz massive Diskriminierung erfahren haben.
Wo ich, glaube ich, eigentlich hin wollte, ist so das Thema eben patriarchale Gewalt, zu der ich auch Zwangsprostitution und Menschen, Frauenhandel zählen würde, aber eben in Abgrenzung zu Sexarbeit, die eben eine Lohnarbeit ist oder eine selbstständige Arbeit, natürlich in unterschiedlichen Facetten, aber die mit diesem Gewaltaspekt erstmal nichts zu tun hat. Und da.
Ja. Danke, dass du das nochmal sagst, weil das gibt mir Gelegenheit auch zu sagen, dass Sexarbeitende sich in Solidarität mit Opfern von Ausbeutung und Menschenhandel befinden. Und dass also auch dieses inszenierte Gegeneinander, diese Idee, dass wir irgendwie zu den Tätern oder TäterInnen gehören könnten, also ich finde das wirklich infam. Und das ist, wie stark wäre eine Bewegung, die gemeinsam für Getroffene von Menschenhandel sich einsetzt, für mehr Migrationsrechte und so. Und stattdessen haben wir hier gerade in Deutschland diesen feministischen Fight gegeneinander und so eine Entsolidarisierung mit Sexarbeitenden. Und das finde ich wirklich sehr, sehr bedauerlich und das deprimiert mich, ehrlich gesagt.
Da kommen wir vielleicht auch schon zur Veranstaltung am Donnerstag so ein bisschen inhaltlich. Da gibst du einen Workshop in der erogenen Zone in Freiburg, wo es darum geht, diese Dynamiken vielleicht auch ein Stück weit zu beleuchten, zu hinterfragen und auch Gegenstrategien zu entwickeln. Magst du noch mal ein bisschen auf deinen Workshop eingehen?
Ja, super gerne. Ich freue mich, dass es die Gelegenheit dazu gibt. Also zunächst gucken wir im Workshop auch darauf, was haben wir denn selber für ein Bild von Sexarbeitenden? Wie du merkst, sage ich gar nicht von Sexarbeit, sondern von Sexarbeitenden, weil es geht immer um die Menschen darin. Sonst müssten wir uns mit dem Thema ehrlich gesagt nicht so beschäftigen. Und das heißt also, wir gucken auf unsere eigenen Bilder und kleiner Spoiler, also ich habe auch sexarbeitsfeindliche Gedanken im Kopf und so und da schauen wir drauf und wie wir zum Beispiel uns das bewusst machen können und wie wir das dann auch verlernen können. Aber es geht auch um ein bisschen ein Argumentetraining, also anhand dessen, dass wir nochmal schauen, wie ist das eigentlich in die Gesellschaft eingewoben, welche Machtverhältnisse gibt es da, die also nicht nur Sexarbeitende betreffen, sondern auch andere marginalisierte Menschen und was gibt es für solidarische Gegenstrategien, die total unterschiedlich aussehen können, manchmal ganz nah im eigenen Umfeld beginnen und manchmal halt dann auch größer werden, zu Bündnissen führen oder zu gemeinsamen Veranstaltungen. Und das ist so in etwa der Ablauf, das wird 3 Stunden gehen mit Pausen, das heißt also, wir haben Zeit, uns wirklich ein bisschen ins Thema zu beugen.
Heute Abend bist du dann im Slow Club mit deinem Buch. Was erwartet unsere HörerInnen heute Abend? Vielleicht nochmal den Rahmen. Magst du den nochmal stecken?
Ja, das ist eine Veranstaltung mit der Beratungsstelle Pink aus Freiburg und die Forscherin Joanna Hofstetter wird auch dabei sein. Und wir schauen also gemeinsam auf die politische Bewegung rund um dieses Thema, auf die Geschichte des Hurentags. Also es ist sozusagen ein bisschen die Verlängerung des internationalen Hurentags heute. Und danach werden wir einfach ein Gespräch auch führen über sowas wie Widerständigkeit und über die Frage, was es braucht, damit SexarbeiterInnen endlich mehr Rechte bekommen.
Hier ist noch eine Frage, ist mir hängen geblieben aus deiner Ausführung, dass Sexarbeitende zu TäterInnen in diesem Menschenhandelkomplex gemacht werden sollen. Weiß nicht, ob wir das nochmal aufgreifen können.
Voll. Also du musst dir nur mal angucken, wenn jeder Social Media Kommentarspalte, was passiert, wenn Menschen wie ich oder also einfach Sexarbeitende sich äußern, wenn das nordische Modell gefordert wird. Also das ist wirklich abgrundtief. Uns wird da Konsens abgesprochen und es geht immer nur darum zu sagen, ja, ihr seid doch Ausnahmen, ihr seid doch privilegiert. Da werden einem die Dinge, die Menschen sich wirklich mühsam erarbeiten, werden einem vorgehalten. Und es wird so getan, als ob wir sozusagen Teil einer wirklich mächtigen und milliardenschweren Lobby seien, die halt auf dem Rücken von Opfern von Menschenhandel ja sich so ein bisschen feministisch emporschwingt. Und das ist nicht der Fall. Und das ist aber auch eine Verlagerung der Debatte, die aus uns statt eben Getroffenen von Diskriminierung macht sie aus uns TäterInnen und sozusagen Handlanger eines gewaltvollen Systems, die es entweder einfach nicht checken oder sogar bewusst Gewaltvorschub leisten. Das ist echt heftig.
Sexarbeitsfeindlichkeit, warum sie uns hassen. Das war Ruby Rebelde im Interview und mit Ruby Rebelde gibt es eine Buchvorstellung am heutigen Mittwoch um 19 Uhr im Slow Club und morgen Donnerstag um 14 Uhr einen Workshop in der erogenen Zone auf dem Kreta-Gelände. Mehr Infos unter taka.fr.
Stellt euch vor, ihr holt euer Kind von der Grundschule ab und euch läuft ein AfD-Wahlkampfhelfer entgegen, weil er in der Aula derselben Schule eine Veranstaltung aufbauen will. Was absurd klingt, wäre für Eltern der Weierhof-Grundschule Anfang Februar fast Realität geworden. Nach einem Buttersäureanschlag auf das Zähringer Bürgerhaus am 11.02. suchte das Immobilienmanagement der Stadt für die Rechtsextremen schnell nach einem Ausweichort in der Nähe und prüfte daher die Aula in der Weierhof-Schule. Zur Veranstaltung kam es dann nach der Freigabe durch die Feuerwehr im Endeffekt doch im Zähringer Bürgerhaus. Und doch lohnt sich ein Blick auf die Ereignisse und die Art und Weise der Raumvergabe des städtischen Immobilienmanagements aus antifaschistischer Perspektive sehr. Schauen wir uns das doch mal an. Laut einer Stellungnahme des IMF vom 4.3. beruft man sich erstens darauf, den Raum lediglich geprüft zu haben. Durch den Säureanschlag hat man sich gezwungen gesehen, möglichst schnell einen geeigneten Alternativraum zu finden, um die AfD ja nicht in ihrem Grundrecht der Versammlungsfreiheit einzuschränken. Hier stellen sich für uns zwei wichtige Fragen. A. Schließt das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit einen blitzschnell reagierenden 24/7 Immobilienservice der Stadt Freiburg ein? Und B, wäre es wirklich lediglich bei einer Prüfung der Schulaula geblieben, wenn das Zähringer Bürgerhaus doch nicht frei gewesen wäre? Zweitens, so das IMF, sei die Aula der Weierhof-Schule eine von drei Schulflächen, die ausdrücklich zur Vermietung für kulturelle, gesellschaftliche, aber eben auch politische Zwecke verwendet werden kann. Da beruft man sich auf einen Richtlinienbeschluss der Stadt Freiburg aus dem Jahr 2023, der die Überlassung von öffentlichen Einrichtungen regelt. Man würde hier nur geltendes Recht ausüben. Aber was steht denn wirklich in diesem sogenannten geltenden Recht? Genauer steht in den Richtlinien: Die politische Nutzung umfasst öffentliche Diskussions- und Informationsveranstaltungen, die zu politischen Themen durchgeführt werden. Das war es dann aber auch schon wieder an Richtlinien für politische Veranstaltungen. Eine vage Formulierung, die viel Interpretationsspielraum in alle Richtungen bei der Raumvergabe zulässt. Wer sich fragt, warum bei der Vermietung öffentlicher Stätten für politische Zwecke überhaupt Schulaulen, die ja doch recht sensible Orte sind, erwähnt werden, fragt richtig. Das Immobilienmanagement antwortet, dass alle diese Schulen externe Eingänge haben, was Veranstaltungen ohne Beeinträchtigung des Schulalltags möglich machen. Also man kommt in die Aula, ohne durch die Schule zu müssen. In der Realität hinkt diese Argumentation gerade im Hinblick auf solch große Veranstaltungen wie die der AfD im Februar inklusive Gegenveranstaltungen. Da kann man bei Gott die Aula nicht von der Schule trennen. Aber ja, uniformierte Polizei schon vorher auf dem Gelände zu haben, sind da natürlich nicht mit eingerechnet. Genau das ist aber eben auch schon bei der Prüfung der Verwendung der Weierhof-Schule passiert. Und dazu kam dann eine hektische Mitteilung der Schulleitung am Vormittag und als Resultat Eltern, die sich Sorgen machen mussten, dass ihr Kind auf dem Schulhof wahlweise der Polizei oder der AfD in die Arme rennen könnte. Bei RDL haben wir bereits über diese Nachricht der Schulleitung, die die Eltern am 11.02. über eine mögliche Wahlkampfveranstaltung der AfD in der Schulaula informierte, berichtet. Zusammengefasst wurde hier um Kontenance gebeten, denn die AfD sei ja eine demokratisch gewählte Partei und als Schule habe man sich da eben neutral zu verhalten und seine Räume eben herzugeben. Gleich hören wir von einem dieser besorgten Eltern, was diese Abläufe und Argumentationsstrategien mit einem machen und wie viel Vertrauen man in die verantwortlichen Stellen bei Stadt und Schule dann noch hat. Vorher aber nochmal ein Wort vom IMF selbst. Ulrich Brecht als Leitung des Immobilienmanagements schreibt in seiner Stellungnahme: Die Ereignisse an dem Vormittag stellten eine komplexe Sachlage dar und erforderten rasches und abgestimmtes Vorgehen vieler beteiligter Stellen. Wir werten es als Erfolg, dass durch die gemeinsamen Bemühungen ein Festhalten an den im Vorfeld entwickelten Plänen möglich war und insbesondere das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit uneingeschränkt ausgeübt werden konnte. Jetzt haben wir ja gerade gehört, Ulrich Becht und die Stadt Freiburg wertet im Endeffekt den 11.2. und die Vorgänge als Erfolg. Wie siehst du das denn als Papa? Wie hast du dich gefühlt? Würdest du sagen, es war auch ein erfolgreicher Tag für dich?
Nee, dem würde ich auf jeden Fall nicht ganz zustimmen. Also ich würde sagen, das war eher ein schockierender, beängstigender, desillusionierender Tag. Für mich persönlich war es so, dass ich diese Nachricht erst am Abend so richtig nachvollzogen habe. Ich war irgendwie in Terminen an dem Tag und habe dann abends reingeschaut und habe dann abends diese Nachrichten gelesen und bin quasi aus allen Wolken gefallen, dass wirklich die Idee offenbar gewesen war, dass die AfD spontan an dem Tag in die Schule hätte kommen sollen und dann auch ja laut der Nachricht, die da von der Schulleitung verschickt wurde, zu einem Zeitpunkt an die Schule gekommen wäre, nämlich um 15 Uhr, wo ja noch Kinder an der Schule gewesen wären. Und dann ging bei mir ein Prozess los.
Ja, dann steigen wir da doch gleich mal ein. Also was ist denn seitdem passiert? Warum habt ihr euch dann auch entschieden, aktiv zu werden?
Es gab erstmal eine sehr erfreuliche Reaktion auch seitens der Gesamtelternvertreterin der Schule. Die haben direkt einen Brief geschrieben an dem Tag noch, der dann auch mitgeteilt wurde, wo sie auch sehr deutlich ausgedrückt haben, dass das für sie als Elternvertreterin und sozusagen uns als Elternschaft nicht in Ordnung geht. Trotzdem hatten wir als Eltern dann auch nochmal das Bedürfnis, auch unsere Perspektive da auszudrücken. Und das haben wir dann auch getan. Also haben wir einen Brief organisiert, in dem wir auch nochmal ausgedrückt haben. Wir wollten einfach auch sehr viel besser verstehen, auch mit Blick auf die Zukunft, wie sich solche Dinge vielleicht verhindern lassen in Zukunft und wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass man auf die Idee gekommen ist, dass man so etwas durchführen könnte.
Nach diesen Prozessen an der Schule habt ihr euch ja dafür entschieden, okay, wir nehmen das jetzt auf die nächste Ebene mit. Wir wollen irgendwie in der Stadt darüber sprechen, wie städtische Räume, irgendwo unsere Räume, vergeben werden. Wie habt ihr denn diesen nächsten Schritt dann vorgenommen?
Also wir haben diesen Brief, den ich gerade erwähnt habe, erstmal an die Schulleitung gesendet. Und die hat darauf so reagiert, dass sie den einfach sozusagen nur eine Mitteilung an uns zurück. Dieser Brief wurde jetzt ans IMF, also ins Immobilienmanagement der Stadt Freiburg, weitergeleitet und keine weitere Kommentierung dessen. Und etwas später kam dann ein Brief, IMF auch zurückgespielt. Genau, aus dieser Stellungnahme hast du am Anfang ja auch schon zitiert. Daraufhin haben wir weiter nachgefragt und hatten das Bedürfnis, wir möchten aber sehr gerne eigentlich auch eine Stellungnahme der Schulleitung beziehungsweise wünschen uns ein Gespräch, einen Austausch darüber. Das haben wir dann auch mehrmals noch angefragt. Und darauf kam einfach nie eine Reaktion oder Mails wurden einfach nicht beantwortet.
Auf der anderen Seite schaut ihr ja auch in die Zukunft. Also dein Kind wird, so wie ich es jetzt verstanden habe, noch länger Schulen besuchen und ganz viele weitere Freiburger Kinder werden in Zukunft Schulen besuchen. Und das Problem, dass die AfD quasi Räume für ihre Veranstaltung sucht, wird wahrscheinlich bestehen. Genau. Wie schaut ihr denn jetzt in die Zukunft oder was habt ihr geplant?
Weil eben so ein breiter Aufarbeitungsprozess nicht stattgefunden hat. Also es gab im Nachhinein ein Treffen, das sollte man vielleicht noch erwähnen. Ich glaube am 17. März, wenn ich das richtig erinnere, hat das stattgefunden. Da waren verschiedene Ämter der Stadt auch beteiligt und haben sich nochmal dazu ausgetauscht. In diesem Gespräch ist klar geworden, dass die von Seiten der Stadt die Perspektive war, der Veranstaltungsort Weierhof Grundschule oder Weierhof Schulaula wurde nur geprüft. Das hat bei uns weiter viele Fragezeichen offen gelassen, weil wir uns auch gefragt haben, wie kann man dann überhaupt auf die Idee kommen, diesen Ort zu prüfen bei so einer spontanen Umverlegung einer Veranstaltung in der Größe mit dem Risiko- und Gefahrenpotenzial, mit dem auch psychologischen Belastungspotenzial, das ja damit zusammengehangen hätte, auch für unsere Kinder, für die Schülerinnen der Schule, wollten wir verstehen und wir hatten auch den Eindruck, so wie hier kommuniziert wurde seitens der Schulleitung an dem Tag, gibt es sehr offensichtlich sehr viele Verständnisse, die wir in der Form nicht teilen. Wir wünschen uns eben eine differenzierte abwägende und sorgfältig auf den Einzelfall schauende Perspektive in solchen Fällen. Der Blick in die Zukunft ist, dass wir uns wünschen, dass kein Elternteil in Freiburg sich so etwas noch einmal erleben muss, dass überhaupt Menschen in Entscheidungspositionen, in Ämtern auf die Idee kommen, ganz spontan eine Veranstaltung dieses Ausmaßes an einer Grundschule durchzuführen.
Diese weiteren Überlegungen habt ihr euch dann nicht alleine gemacht, sondern habt ihr die Eltern gegen Rechts als Teil des Bündnis Freiburg gegen Rechts gegründet. Und mit diesen Eltern gegen Rechts habt ihr jetzt einen offenen Brief verfasst. Der heißt, keine voreilige Raumvergabe für die AfD an Freiburger Schulen. Fordert ihr jetzt mehr Sensibilisierung von Schulen, Verwaltungen, Ämtern und EntscheidungsträgerInnen auf allen Ebenen des Schulsystems, damit alle Argumentations- und Ermessensspielräume bekannt sind. Also kurz nochmal gesagt, ihr wollt quasi, dass Verantwortliche wissen, wie sie im Zweifel auch gegen die AfD argumentieren kann, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse. Wo würdest du dir wünschen, dass man da mehr sensibilisiert, um diesen Argumentationsspielraum vielleicht auch ein bisschen auszunutzen, den man doch hat?
Also aus unserer Sicht gibt es in solchen Situationen durchaus Argumentations-, Handlungs-, Ermessensspielräume. Das ist irgendwie so eine Formulierung, die uns im Prozess auch sehr oft begegnet ist. Also die Überzeugung, die Meinung, es gibt keinen Ermessensspielraum. So hat es ja die Schulleitung auch in der Kommunikation vom 11. Februar kommuniziert. Also die Partei ist im Landtag und im Bundestag vertreten, stand dort, und deswegen habe sie das Recht. Punkt. Und aus unserer Sicht und auch aus den vielen Gesprächen, die wir auch mit Juristinnen, RechtsanwältInnen geführt haben, ist das einfach nicht so verallgemeinerbar. Und es gibt hier Argumentationsspielräume und Ermessensspielräume, die man nutzen kann. Und da wünschen wir uns, dass Entscheidungspersonen, Leitungspersonen das auch tun, dass sie das selbstbewusst tun. Wir wünschen uns das von unseren Leitungspersonen, dass sie die kennen und dass sie die nutzen und dass sie da selbstbewusst auftreten und nicht einfach ausführen, was vermeintlich als irgendwie Recht im Raum steht. Damit reproduzieren wir Rhetoriken und Logiken, die von der AfD strategisch verbreitet werden. Und es wäre sehr schade, wenn wir das nicht oder wenn wir da auf den Leim gehen sozusagen.
Ihr wünscht euch jetzt genau in die Richtung Sensibilisierung. Das ist ja eine von zwei Forderungen, die ihr am Ende dieser Petition irgendwie vorstellt. Ich möchte jetzt nochmal kurz auf die zweite eingehen, weil da kommt ihr wieder zurück zu diesem Beschlussdokument, das ich auch vorhin schon erwähnt hatte, also die Richtlinien zur Überlassung öffentlicher Einrichtungen. Und vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was kritisiert ihr denn jetzt nochmal konkret an den Richtlinien und was könnte man hier besser machen?
Genau, also so läuft es ja ab. Wir geben uns als Stadt Richtlinien, die für uns regeln, wie wir in solchen Fällen vorgehen können. Also das ist in den Richtlinien so formuliert: Die politische Nutzung umfasst öffentliche Diskussions- und Informationsveranstaltungen, die zu politischen Themen durchgeführt werden. Das ist alles, was sozusagen zu diesem Aspekt der politischen Veranstaltung in den Freiburger Richtlinien steht. Und unsere Perspektive aus dem ganzen Prozess war dann eben, dass man hier sehr genauer hinschauen könnte. Das machen andere Städte auch schon. Die haben sich eigene Regeln oder andere Regeln gegeben. Man kann zum Beispiel auch Themen und Inhalte von Veranstaltungen unterscheiden. Man kann die erwartete Teilnehmerinnenzahl von solchen Veranstaltungen mit berücksichtigen. Ganz wichtig, man kann natürlich vergleichbare Veranstaltungen sich anschauen. Also wenn man das im Fall der Weiherhofschule gemacht hätte, hätte man gesehen, AfD-Veranstaltungen in Freiburg sind mit großen Gegendemonstrationen verbunden, mit vielen TeilnehmerInnen, auch mit risikobehafteten Situationen. Ich war selber mal mit meinen Kindern bei einer AfD, also einer Demo gegen eine AfD-Veranstaltung in Freiburg. Da sind berittene Polizeistaffeln auf der Habsburger Straße unterwegs gewesen und so weiter. Also da sind einfach enorme Risiken mit verbunden zum Teil, und das kann man sich auch in solche Richtlinien mit reinschreiben, dass man so etwas berücksichtigen möchte, eben was für Erfahrungen hat man denn gemacht mit Veranstaltungen. Insgesamt, also du hast gesagt, wir haben zwei Forderungen, eben diese Überarbeitung der Richtlinien und diese auch deutlich erkennbare und evaluierbare Maßnahmen zur Sensibilisierung von Leitungspersonen, so haben wir das formuliert. Im Grunde genommen geht es uns mit dem Brief darum, hier nochmal Aufmerksamkeit zu erwecken auf ein Thema, auf einen Aspekt, der uns einfach als Eltern von Kindern in Freiburger Schulen sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns alle gemeinsam als Stadt im Gemeinderat, aber auch bei allen eigentlich schulbezogenen Personen, die in Freiburg unterwegs sind, dass wir uns nochmal Gedanken machen, wie wollen wir denn mit dieser Frage umgehen in Zukunft. Und es gibt hier aus unserer Erfahrung eben in diesem Prozess einen sehr starken Handlungsbedarf.
Vor wenigen Wochen erschien die 30. Ausgabe des Grundrechte-Reports, herausgegeben von Bürgerrechts- und Menschenrechtsorganisationen wie der Humanistischen Union, Pro Asyl, dem Komitee für Grundrechte und Demokratie oder der Internationalen Liga für Menschenrechte. Der Report versteht sich seit 1997 als eine Art alternativer Verfassungsschutzbericht und dokumentiert Eingriffe in Bürger- und Menschenrechte in Deutschland. Im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe stehen Militarisierung, neue Überwachungsinstrumente, Einschränkungen des Demonstrationsrechts und Verschärfungen gegen Geflüchtete. Kritisiert werden unter anderem der Ausbau staatlicher Sicherheitsbefugnisse, biometrische Überwachung, Staatstrojaner und eine politische Verschiebung hin zu einem Sicherheits- und Krisendiskurs. Radio Dreieckland sprach darüber mit Athena Möller, selbst Vorstandsmitglied der Internationalen Liga für Menschenrechte und Teil der Redaktion des Grundrechte-Reports 2026.
Der Grundrechte-Report erschien nun zum 30. Mal. Was sagt es über den Zustand unserer Demokratie, dass es diesen Report immer noch gibt und zu brauchen scheint?
Also unser diesjähriger Report besteht ja aus über 40 Artikeln, wie jedes Jahr, die sich teils sehr detailliert und differenziert damit beschäftigen, an welchen Stellen Grundrechtsverletzungen drohen oder auch schon passieren. Und was ich sagen kann, ist, dass es teilweise wirklich absurd und schockierend ist. Also man liest diese Artikel und denkt sich, das kann doch nicht sein, dass es hier gerade um Sachen geht, die in einem demokratischen Rechtsstaat stattfinden. Die Menschen sind aktuell derart vielen repressiv-autoritären Maßnahmen ausgesetzt, dass wir mittlerweile schon davor warnen müssen, dass die Grundprinzipien des Rechtsstaats selbst auf dem Spiel stehen. Und das ist eine Neuerung, die ist höchst bedrohlich und da gilt es, Menschen darüber aufzuklären und mit ihnen gemeinsam dagegen vorzugehen.
Wie ich eingangs gesagt habe, wird der Report ja auch von den Herausgeberinnen selbst als alternativer Verfassungsschutzbericht bezeichnet. Warum braucht es aus Sicht der Herausgeberinnen, aus ihrer Sicht, überhaupt ein zivilgesellschaftliches Gegenstück zu staatlichen Sicherheitsberichten?
Das kommt daher, dass die tatsächlichen Verfassungsschutzberichte von Bund und Ländern, nämlich Bürgerinnen und Vereine und Gruppierungen, unter schärfste Beobachtung stellen, teils unter lächerlichen Vorwänden. Also als ein Beispiel wird bis heute noch die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes beobachtet, bei denen ja nun wirklich mehr als fraglich ist, ob sie irgendwie Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung hegen. Und da liegt dann die Vermutung schon nahe, dass es dem Verfassungsschutz gar nicht in erster Linie um unsere freiheitlichen Grundrechte in der Verfassung geht, sondern eher darum, sich selbst zu schützen und politisch scheinbar Gegenläufige irgendwie unter Beobachtung zu stellen. Und da braucht es natürlich, wenn der Verfassungsschutz das übernimmt, eine andere Initiative, die sich um die Grundrechte kümmert.
Wenn wir mal die Grundrechte-Reporte der letzten Jahre nebeneinander legen würden, was ist aus Ihrer Sicht der Herausgeberin so eine zentrale Entwicklung? Sie haben ja schon angedeutet, die Grundrechtseingriffe werden ja nicht weniger, sondern auch meiner Meinung nach eher härter und normalisieren sich.
Wir sehen sowohl, dass die Grundrechtseingriffe härter werden, also zum Beispiel Stichwort polizeiliche Schmerzgriffe oder Sanktionierung von Demonstrationen oder Strafverfolgung im Anschluss daran, als auch, dass sie sich normalisieren. Also denn eine Normalisierung folgt ja allein schon daraus, dass die Zahl an Grundrechtsverletzungen, die man so im Alltag wahrnehmen kann, gefühlt täglich steigt. Dass die Grundrechtsverletzungen in der Gesellschaft breiter akzeptiert werden, das stellt der Grundrechtsreport jetzt nicht fest, sondern eher, dass sich viele Menschen vieler Grundrechtsverletzungen gar nicht so bewusst sind. Also das liegt zum einen daran, dass vieles, gerade auch was so in der Verwaltung passiert, so komplex ist, dass es erstaunlich viel Hintergrundwissen braucht, um die Prozesse erst einmal nachvollziehen zu können. Dann auch, dass solche Verletzungen eben gar nicht so leicht wahrzunehmen sind. Dafür braucht es meistens Personen, die im engen Kontakt mit diesen Institutionen stehen. Und zuletzt braucht es natürlich auch Medien, die dann darüber berichten. Und genau an diesen drei Punkten setzt der Grundrechte-Report auch an.
Wir sprechen ja heute hier bei Radio Dreieckland und vor 3,5 Jahren gab es Razzien bei Mitarbeitenden von Radio Dreieckland. Auch hier in den Redaktionsräumen von RDL stand damals die Polizei. Und das alles wegen einer Meldung über die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens, welche einen Link auf das Links-Unten-Archiv enthalten hatte. Am Ende, darüber berichtet auch der Grundrechte-Report, hat das Bundesverfassungsgericht die Schutzrechte letztlich für journalistisches Arbeiten im Homeoffice gestärkt. Trotzdem bleibt ein fataler Beigeschmack. Amts- und Landgericht haben erstmal die Razzien gebilligt. Ein Oberlandesgericht, das in Stuttgart, hat einen langwierigen Strafprozess gegen einen RTL-Redakteur erzwungen. Was sagt dieser Fall, der ja auch in dem aktuellen Grundrechte-Report thematisiert wird, über die Haltung wesentlicher Teile der Justiz zur freien Presse aus?
Bei dem Fall ging es ja um die Frage, ob eine Verlinkung, also in diesem Fall die Verlinkung zu einer Internetseite des vom Bundesministerium des Inneren verbotenen Vereins links unten in die Media, ob diese Verlinkung eine strafrechtlich relevante Unterstützung des verbotenen Vereins ist. Und in diesem Fall, das haben Sie richtig gesagt, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, hat gesagt, nee, die Razzia war nicht gerechtfertigt. Es gab nicht genug Anhaltspunkte dafür, dass es eine Unterstützung ist. Aber ganz allgemein ist die Frage, ab wann man von einer Unterstützung sprechen kann, immer noch nicht geklärt. Also der Begriff ist sehr schwammig und damit geht eben eine Einschüchterungswirkung auf JournalistInnen einher. Denn sobald sie über verbotene Vereinigungen berichten, müssen sie, Stand jetzt, muss man einfach so sagen, im Zweifel mit einer Razzia rechnen.
Kritikerinnen behaupten, dass Bürgerrechtsorganisationen auch wie die Ihre bei Sicherheitsgesetzen reflexhaft Alarm schlagen würden, dabei aber reale Bedrohungen völlig unterschätzen würden. Was antworten Sie auf den Vorwurf, der Report habe letztlich ein zu einseitiges Freiheitsverständnis?
Da lässt sich sagen, dass natürlich dass diese Überwachungsbefugnisse selbst oft auch schon Bedrohungen bezüglich Sicherheit darstellen. Also so Stichwort Data Lack, da könnte man, finde ich, den Vorwurf zurücksagen. Naja, das ist ja an sich schon eine Bedrohung.
Wenn Sie nochmal auf den Grundrechte-Report schauen, gibt es da so ein, zwei ganz herausstechende Artikel?
Ja, also der Fokus von dem Grundrechte-Report, das haben Sie ja schon gesagt, war auf dem Thema Militarisierung. Da ist natürlich vor allem der Artikel zum Wehrdienstmodernisierungsgesetz besonders zentral.
Was ist daran bedenklich?
Ja, genau, da ist es so, dass das Wehrdienständerungsgesetz von 2011 ja noch gesagt hat, die verbundenen Rechtseingriffe, die eben mit den gesetzlichen Pflichtdiensten zusammenhängen, sind nicht mehr zu rechtfertigen. Und da drängt sich uns natürlich die Frage auf, warum sollte das jetzt heute nicht mehr gelten? Weil in dem Gesetz steht es fest, erstens, dass alle 18-Jährigen dazu verpflichtet sind, über einen Fragebogen, den sie von der Bundeswehr zugeschickt bekommen, Auskunft über persönliche Informationen zu erteilen. Also es ist eine zwangsweise Auskunftserteilung, das ist grundrechtlich schon mal sehr relevant. Dann zweitens müssen sich junge Erwachsene bald bezüglich ihrer körperlichen und geistigen Tauglichkeit mustern lassen. Also diese Musterung ist auch durchaus umfassend. Sie beinhaltet unter anderem die Offenlegung von zahlreichen medizinischen Daten, auch über die psychische Verfassung, wie auch eine Hodenabtastung und greift damit wirklich in die tiefste Intimsphäre ein. Dann drittens sollen diese Gesundheitsdaten nebst Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Adresse, Staatsangehörigkeit, Bildungsabschlüssen etc. in der jetzt wohl größten Datenbank eingerichtet, angereichert werden, die es so gibt, in der sich dann alle wehrpflichtigen 18- bis 60-Jährigen wiederfinden sollen und auch kein Recht zum Widerspruch haben. Und viertens sind zuletzt alle Männer ab 17 Jahren jetzt dazu verpflichtet, Auslandsaufenthalte von über 3 Monaten vorab vom Karrierecenter der Bundeswehr genehmigen zu lassen. Und bei diesen 4 Sachen sprechen wir jetzt über die Maßnahmen, die bisher getroffen wurden, zu einem Zeitpunkt, wo ein zwangsweiser Grundwehrdienst noch abgewendet werden könnte. Und es ist natürlich zu befürchten, dass der Grundwehrdienst in den nächsten Jahren doch noch kommt und mit dem dann noch viel stärkere Grundrechtsverletzungen einhergehen. Und da muss man sagen, ist neben Klimawandel, finanzieller Vorbelastung und maroder Infrastruktur für die junge Generation schon die nächste Zumutung am Horizont erkennbar.
Stellen wir uns in 10 Jahren den Grundrechte-Report 2036 vor. Was wäre denn für die Herausgeberinnen ein gutes Zeichen? Nicht nur für den Grundrechte-Report selbst, sondern für die Gesellschaft insgesamt.
Es wäre auf jeden Fall sicherlich positiv zu bewerten, wenn sowohl bei der Regierung als auch beim Gesetzgeber und der Justiz und auch in der Gesellschaft so eine gewisse Sensibilität einkehren würde. Also, dass es gewisse Eingriffe in die Grundrechte, die es ja immer geben wird, dann wenigstens mit weniger Selbstverständlichkeit und Unverhohlenheit passieren würde. Außerdem wäre es sicherlich beruhigend, wenn wir nicht mehr über die Grundprinzipien des demokratischen Rechtsstaats selbst uns Sorgen machen müssten. Also, es ist sozusagen, aber es wäre schon mal ein guter Schritt, wenn sich Regierungsmitglieder und Behörden wieder an Gerichtsurteile halten würden und die ernst nehmen würden. Stichwort Außengrenzen und Dobrindt und so weiter. Und was natürlich auch ein sehr schönes Zeichen wäre, wenn wir dabei zusehen müssten, wie Grundrechte zugeschnitten werden oder im besten Fall irgendwie mit Zähnen und Klauen im Kerngehalt verteidigt werden würden, sondern wenn wir auch mal wieder über eine Ausweitung der Grundrechte berichten könnten.
Leistungen für geduldete Geflüchtete können besonders stark gekürzt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat aber keine übermäßige Kürzung festgestellt. Wir sprachen darüber mit Wiebke Judith, rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl.
Dann hat das Bundesverfassungsgericht einen Beschluss gefasst auf Vorlage des Landessozialgerichtes Niedersachsen-Bremen, das zum Gegenstand hatte die unterschiedliche Behandlung von Asylbewerber im Asylbewerberleistungsgesetz im Verhältnis sowohl zu anderen anerkannten Flüchtlingen oder auch in Gestattung befindlichen, humanitären Aufenthalten befindlichen Flüchtlingen. Im Ergebnis die Verfassungskonformität bestätigt ist, dass der Regelsatz abgesenkt wird. Am Telefon.
Also wir sind natürlich durchaus enttäuscht von dem Urteil und hätten uns das anders gewünscht und denken auch, dass eigentlich es keine richtig konsequente Weiterführung der bisherigen Linie der Rechtsprechung ist. Aber das muss man, denke ich, auch sagen, es ist jetzt auch kein Bruch mit der bisherigen Linie. Grundsätzlich ist es jetzt das dritte Mal, dass das Bundesverfassungsgericht zu einer Frage zum Asylbewerberleistungsgesetz entscheidet. In der ersten Entscheidung von 2012 hat das Gericht damals eben gesagt, so ja, grundsätzlich kann der Gesetzgeber quasi so ein Sonderleistungsrecht schaffen, aber er darf eben nicht pauschal einfach nach dem Aufenthaltsstatus einfach geminderte Leistungen geben, weil man das vielleicht möchte, um die Menschen abzuschrecken, weil man nicht so viel Geld für Asylsuchende ausgeben möchte, sondern das Gericht hat gesagt, es muss halt immer transparent, inhaltlich nachvollziehbar berechnet werden, dass die Personen tatsächlich einen geminderten Bedarf haben, eben zum Beispiel aufgrund ihrer kurzen Aufenthaltszeit. Und in der Entscheidung von gestern, die eben auf einem Verfahren beruht, wo es um Zahlungen 2018 geht, hat das Gericht, oder da wurde vor allem nochmal diskutiert, sind die Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, wo eben bestimmte Bedarfe im Vergleich zu normalen Sozialleistungen rausgerechnet wurden, ist das eigentlich korrekt? So, das ist die erste Frage gewesen. Und wir haben auch mit einem Gutachten in dem Verfahren deutlich gemacht, dass es aus unserer Sicht diese Minderbedarfe nicht gibt und im Gegenteil sogar Menschen, die ja komplett neu im Land sind, oft mehr Bedarfe haben, zum Beispiel für die Vorbereitung des Asylverfahrens, um Anwälte zu bezahlen, aber auch, weil sie strukturell gerade bei Unterbringung in einer Erstaufnahmeeinrichtung tatsächlich oft eben nicht so gut haushalten können wie Deutsche oder Menschen, die schon sehr lange in Deutschland leben und eben wissen, wo sie zum Discounter gehen können, die große Lebensmittelmengen einkaufen können, die dann billiger sind als kleinere Mengen, weil das in der Erstaufnahmeeinrichtung gar nicht möglich ist, wenn man gar nicht so viel Platz hat. Also das klingt jetzt sehr detailliert, aber es geht letztlich darum, dass eigentlich der Gesetzgeber hätte nachweisen müssen, warum es diese Minderbedarfe gibt. Und hier finde ich, ist das Bundesverfassungsgericht gibt da dem Gesetzgeber schon einen großen Spielraum und erlaubt quasi diese Annahme. Der zweite Aspekt ist aber, dass das Gericht sagt, dass das eben aus seiner Sicht jetzt gerechtfertigt war, weil das auch nur für einen Kurzaufenthalt erstmal geplant ist, weil zu dem Zeitpunkt 2018 haben die betroffenen Personen nur für bis zu 15 Monate Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Danach kommen die sogenannten Analogleistungen, das heißt, dann ist man normalen Sozialhilfeempfängern gleichgestellt. Heute haben wir aber eine ganz andere Situation, nämlich wurden in den Jahren danach sukzessive dieser Bezugszeitraum immer verlängert und heute kann man bis zu 36 Monate Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Das heißt, wir sind hier bei über einer Verdopplung und damit ist aus unserer Sicht auch klar, das ist kein Kurzaufenthalt mehr und damit ist aus unserer Sicht weiter dieser lange Bezug von diesen geminderten Grundleistungen verfassungswidrig. Der andere Aspekt in dem Verfahren war, dass auch seit 2012 klar ist, dass eben die Sätze regelmäßig angepasst werden müssen, wie das ja auch in der normalen Sozialhilfe der Fall war. Und es gab in dem Zeitraum von 2017 bis so Herbst 2019, also fast 3 Jahre, keine Anpassung dieser Sätze. Und da hat das Bundesverfassungsgericht eben auch nochmal ganz klar gesagt, das ist verfassungswidrig.
Der letzte Punkt ist relativ klar nochmal formuliert. Da wird gesagt, wenn ihr eure Methode der Berechnung oder der Rausrechnung, der Minderung der Bedarfe im Rahmen des physischen Existenzminimums, wo sie ihre engeren Maßstab anlegen, da sagen sie, da müsst ihr auch, wenn sich da was ändert und wenn ihr eine Sonderauswertung macht aus der Lebenshaltungsstatistiken, die Grundlage der Sozialhilfeberechnung sind, dann müsst ihr das auch zeitnah anpassen. Und deshalb ist dieses eine Jahr, ich glaube von Juli 18 bis August 19, ist praktisch dieser Zeitraum wurde als verfassungswidrig bewertet. Es dreht sich ja auch um Mehrbedarfe teilweise. Wenn man als Geflüchteter hierher kommt, dann hat man natürlich Sprachprobleme. Sprachbedarf besteht. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, ja, das sei relativ egal, es gibt ja moderne Methoden, Software, das würde ja alles abgedeckt dann durch die Telefonkosten in den Bedarfen. Fand ich es ein bisschen arg, sage ich jetzt mal, wie soll man das ausdrücken, kaltherzig oder in der Argumentationsweise. Aber Sie sagen, das sei eben halt nicht objektiv verfassungswidrig, weil die Bedarfe nicht so erkennbar herausragend sind.
Nee, ich hatte ja gerade gesagt, wir haben ja im Verfahren begründet, also sowohl juristisch als auch mit Beispielen, warum die Menschen aus unserer Sicht einen Mehrbedarf haben. Ich kann jetzt ja nur sagen, was das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Das ist in den Fragen die höchste Instanz in Deutschland. Aber mich überzeugt das auch nicht persönlich. Ich fand gerade auch die Stelle im Urteil tatsächlich auch sehr lebensfremd einfach. Ja, und das ist natürlich oft ein Problem, kann man vielleicht sagen, auch in so Entscheidungen, ja, dass eben vielleicht die höchsten Richter in Deutschland sich gut mit dem Verfassungsrecht auskennen, aber vielleicht nicht unbedingt mit den Lebenswirklichkeiten von geflüchteten Menschen. Und klar, natürlich gibt es die fitten Leute, die auch per Duolingo und anderen Apps sich irgendwie selber Deutsch beibringen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die ankommen, die nicht alphabetisiert sind zum Beispiel, ja, die nicht technikaffin sind und das hinkriegen, sich da selber die App runterzuladen und das damit zu machen. Und natürlich ist eine App auch nicht das Gleiche wie ein Sprachkurs. Und da kommen wir aber auch wieder auf diesen Punkt, dass das auch wieder mit der Unterstellung ist von einem, das ist ja auch irgendwie nur für einen kürzeren Zeitraum, wobei auch aus unserer Sicht schon 15 Monate Ehrlichkeit kein Kurzaufenthalt ist. Genau, also ja, ich kann die Begründung da nicht persönlich nachempfinden, halte sie auch für falsch. Es ist jetzt aber das, was das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, womit wir also erstmal quasi leider arbeiten.
Jetzt der konkrete Punkt ist ja, im Prinzip hat ja wohl der Gesetzgeber nichts nachgearbeitet in dieser Frage. Und da stehen ja auch deutliche Worte insofern des bezogen auf den Zeitraum drin. Es steht eine Passage in diesem Beschluss auch drin, wo gesagt wird, uns ist das sehr wohl, die Dringlichkeit sei Ihnen sehr wohl, weil mittlerweile Vorlagezeitpunkt hergesehen, die Mehrzahl jetzt länger sind als 15 Monate sogar. Und dass das dringlich wäre, dass der Gesetzgeber dann zeitnah auch nachsteuert. Muss man das als Auftrag verstehen oder muss da politischer Druck ausgeübt werden, dass es überhaupt gemacht wird? Weil die Rahmenbedingungen ändern sich ja fortgesetzt in Bezug auch auf die Frage der Möglichkeiten, den Aufenthalt zu verkürzen etc.
Also ich sag mal so, ich persönlich habe das Urteil auch ein bisschen so gelesen, dass die Verfassungsrichterinnen bemüht waren, in ihren Aussagen sich wirklich nur extremst auf den konkreten Fall zu beziehen. Und ich sag mal, es selbst Politik jetzt leichter gemacht haben zu sagen, naja, das betrifft ja die aktuelle Situation gar nicht, ja, auch wenn man das natürlich anders sehen. Weil sie argumentieren eben auch sehr stark damit, genau, wie lang waren damals die Aufenthaltszeiten von Geduldeten, es hat sich dann nochmal verlängert, das hat sich verkürzt. Und natürlich sind wir heute in einer anderen Situation, aber ja auch allein schon, weil der Gesetzgeber das Asylbeleistungsgesetz mehrfach verschärft hat in den letzten Jahren. Leider muss man sagen, wir sehen gerade nicht eine Umsetzung in good faith, würde man auch Englisch sagen, also im positiven Sinne von solchen Entscheidungen, sondern dass wir eigentlich nur sehen, dass maximal gemacht wird, wozu die Regierung wirklich gezwungen wird. Ein Beispiel, wir haben immer noch eine verfassungswidrige Regelung im Asylbeleistungsgesetz, die im letzten Urteil vom Bundesverfassungsgericht entsprechend verurteilt wurde. Und zwar eine sogenannte Sonderbedarfsstufe für Alleinstehende in Gemeinschaftsunterkünften, wo halt behauptet wurde, naja, die können doch ohne Probleme so haushalten wie ein Ehepaar und kriegen deswegen weniger Leistung. Und wo halt eben überhaupt nicht berücksichtigt wurde, dass das Menschen sind, die sich überhaupt nicht kennen, die vielleicht noch nicht mal die gleiche Sprache sprechen. Also erneut komplett realitätsfern vom Gesetzgeber. Da hatte 2022 das Bundesverfassungsgericht eben sehr wohl gesagt, das ist verfassungswidrig, das steht aber bis heute im Gesetz. Und obwohl es mehrfach Änderungen genau dieses Gesetz gegeben hat, ja, das hat einfach keine politische Priorität. In der Praxis wird es nicht angewendet, das hat das Bundesverfassungsgericht auch angeordnet. Aber das kann ja irgendwie nicht sein, ja, dass man zwar mehrfach das Gesetz zusätzlich verschärft, indem man komplett Leistungsausschlüsse reinschreibt, indem man eben den Bezugszeitraum immer wieder verlängert und gleichzeitig aber eine klar verfassungswidrige Regelung nicht aus dem Gesetz streicht. Also deswegen habe ich leider wenig Hoffnung, dass man sich das Urteil anschaut und wirklich versucht, sozusagen nachzuempfinden, ja, was wäre denn eine wirklich verfassungskonforme Ausgestaltung des Asylbeleistungsgesetzes. Stattdessen hat man eigentlich immer das Gefühl, es ist so eine Art Katz-und-Maus-Spiel, weil auch dieses Verfahren hat jetzt 5 Jahre gedauert, bis es entschieden wurde. Und in dem Zeitraum, wie gesagt, erneute Verschärfung. Und bis die dann mal vor Gericht landen und entschieden werden, dauert es ja auch wieder Jahre. Ja, und da hat man, muss man sagen, leider oft das ungute Gefühl, dass natürlich darauf auch so ein bisschen gebaut wird in der Politik, weil man eben erstmal Signale setzen kann und dann, bis dann irgendwann eine höchstgerichtliche Entscheidung gekommen ist, doch halt viel Zeit ins Land gegangen ist.
Tausenden Haushalten wird jedes Jahr Strom oder Gas gesperrt. Doch ausgerechnet für Betroffene in finanziellen Notlagen wurde der juristische Weg gegen solche Sperren zu Beginn dieses Jahres still und heimlich komplizierter gemacht. RDL-Redakteur Thomas schaut in seinem Kommentar auf eine kaum beachtete Gesetzesänderung, fehlende Transparenz seitens des lokalen Energieunternehmens Badenova und die Frage, wer sich Rechtsschutz gegen Strom- und Gassperren überhaupt noch leisten kann.
Wer seine Strom- oder Gasrechnung nicht bezahlen kann, hat meist nicht nur finanzielle, sondern oft auch sonstige Schwierigkeiten. Seit Anfang 2026 kommt noch ein weiteres Problem hinzu. Der Rechtsschutz gegen Strom- und Gassperren wurde erheblich erschwert. Hintergrund ist eine unscheinbare Änderung im Energiewirtschaftsgesetz. Diese Änderung ist öffentlich im Grunde gar nicht diskutiert worden, hat aber massive Folgen. Bislang liefen solche Verfahren von VerbraucherInnen, denen Gas oder Strom gesperrt wurde, meistens vor den Amtsgerichten. Also wohnortnah, vergleichsweise niederschwellig und vor allem ohne Anwältinnenzwang. Menschen konnten einfach direkt zur Geschäftsstelle des Amtsgerichtes an ihrem Wohnort, um dort ihre Klage gegen die Strom- oder Gassperre protokollieren zu lassen. Jetzt aber landen diese Verfahren seit dem 1. Januar bei den Landgerichten. Und dort braucht man zwingend anwaltliche Vertretung. In Baden-Württemberg sind zudem Mannheim und Stuttgart zentral zuständig. Wer in Baden wohnt, landet mit der Klage automatisch in Mannheim. Wer in Württemberg lebt, in Stuttgart, also oft hunderte Kilometer entfernt. Was bedeutet das konkret? Menschen, die ihre Energierechnung nicht zahlen können, müssen sich plötzlich erst einmal eine Anwältin oder einen Anwalt organisieren, um überhaupt gegen eine Sperre vorgehen zu können. Und das ist nicht irgendein vereinzeltes Problem, sondern laut Monitoringbericht der Bundesnetzagentur wurden alleine 2024 bundesweit in über 239.000 Haushalten der Strom gesperrt. Dazu kamen mehr als 34.000 Gassperren. Und die Zahlen steigen. Der Sozialrechtler Harald Thomé beschrieb kürzlich in einem Kommentar diese Gesetzesänderung als ein sozialpolitisches und rechtsstaatliches Desaster. Denn wenig überraschend trifft diese Regelung genau jene Menschen, die ohnehin schon unter Druck stehen und unter sehr prekären Verhältnissen zu leiden haben. Wer wenig Geld hat, findet zudem nicht einmal eben eine Anwältinnenkanzlei, die auf Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfebasis arbeitet. Dazu kommen Fahrtkosten zu weit entfernten Gerichten und zusätzlicher organisatorischer Aufwand. Selbst innerhalb der Justiz scheint mittlerweile klar zu sein, dass diese Neuregelung problematisch ist. Das baden-württembergische Justizministerium schreibt auf Anfrage von Radio Dreieckland, bundesweit bestehe eigentlich Einigkeit darüber, dass solche Verfahren nicht ausschließlich an die Landgerichte gehören sollten. Zuständigkeiten nach Streitwert und Verfahren vor Amtsgerichten seien sachgerechter. Auch das Landgericht Mannheim beschreibt auf Frage von RDL, wie man diese gesetzliche Neuregelung bewerte, als zumindest inhaltlich streitig. Mit anderen Worten, selbst Gerichte und Ministerien sagen im Grunde, dass diese Konstruktion nicht sinnvoll ist. Trotzdem ist sie für die Betroffenen aktuell Wirklichkeit. Interessant erscheint mir dabei auch, wie wenig Transparenz es insgesamt beim Thema Strom- und Gassperren gibt. Das im Südbadischen ansässige Energieunternehmen Badenova weigert sich beispielsweise gegenüber Radio Dreieckland Auskünfte zu Strom- und Gassperren zu erteilen. Auf eine Anfrage zu solchen Strom- und Gassperren bestand die Reaktion des Unternehmens nicht darin, Zahlen oder Hintergründe zu liefern, sondern darin, Radio Dreieckland anzugreifen. So schrieb Badenovas Leiter Unternehmenskommunikation Manuel Zimmermann wörtlich, Radio Dreieckland sei nicht als journalistisches Medium anzusehen und verstoße vorsätzlich gegen den Pressekodex. Deshalb werde man keine Auskünfte erteilen. Das ist schon eine bemerkenswerte Reaktion für ein Unternehmen, das sich in Staatsbesitz befindet. Denn hier geht es um ein Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge, also um grundlegende Infrastruktur und um eine Frage, die auch direkt mit der sozialen Lage von VerbraucherInnen zusammenhängt. Werden Menschen gesperrt? Wie entwickelt sich das? Welche sozialen Folgen sieht das Unternehmen selbst? All das sind legitime Fragen. Stattdessen erleben wir aktuell zwei Entwicklungen. Zum einen wird der Zugang zum Recht für Betroffene komplizierter gemacht. Und zum anderen wird der Zugang zu Informationen erschwert oder abgeblockt. Dabei geht es hier nicht um irgendwelche abstrakte juristische Debatten. Wenn Strom oder Gas gesperrt werden, betrifft das ganz konkret das Leben von Menschen, von Familien, von Kindern. Kühlschränke funktionieren nicht mehr, Handys können nicht geladen werden, Wohnungen werden im Winter kalt. Wenn gleichzeitig der Zugang zu Gerichten komplizierter wird, trifft das auch nicht alle. Nicht alle gleich, sondern primär Menschen mit wenig Geld. Genau deshalb gehört die Zuständigkeit für solche Verfahren zurück an die Amtsgerichte. Niederschwellig, wohnortnah und wieder ohne Anwältinnenzwang. Denn wenn Menschen erstmal eine Anwältin oder einen Anwalt brauchen, um überhaupt gerichtlich gegen eine Strom- oder Gassperre vorgehen zu können, läuft ganz offensichtlich etwas schief. Und vielleicht ist genau das der eigentliche Punkt. Über Energiesperren wird kaum gesprochen oder berichtet. Aber für Hunderttausende Betroffene sind sie Alltag und können eine existenzielle Krise auslösen. Die Frage ist deshalb nicht nur, welches Gericht zuständig ist, Amtsgericht oder Landgericht. Die Frage ist auch, wie selbstverständlich es inzwischen geworden ist, dass Menschen vom Zugang zu Energie wie auch vom Zugang zum Recht und zu den Gerichten de facto ausgeschlossen werden.
In der Nacht vom 30. Mai wurden die leerstehenden Gebäude K106, K104 und K102 im nördlichen Teil des Basler Klübeck-Areals besetzt. Das Ende der professionell abgewickelten Zwischennutzung auf dem Areal ist kein Grund, die Gebäude dem jahrelangen Leerstand und den Profitinteressen zu überlassen, so die BesetzerInnen. Stattdessen soll ein Ort des Miteinanders geschaffen werden. Das ganze Kommuniqué der Besetzung und das Programm der nächsten Tage findet ihr unter zack@noblocks.org und mit Rad und Bahn ist es nur eine Stunde von Freiburg entfernt. Hört mehr dazu.
Ich bin hier gerade in Basel angekommen und bin auf der neuen Besetzung und es ist ein unglaublich riesiges, geiles Areal und ihr seid jetzt schon seit gestern Abend hier. Könnt ihr ein bisschen erzählen, wo wir hier sind?
Wir sind hier im Klübeck-Areal in Basel. Das ist ein altes Industrieareal ursprünglich. Das wurde groß mit Färben von Stoffen. Generell die Geschichte von Basel und dem Industriearealen hier. Die Industrieareale sind alle mittlerweile leerstehend, weil die Standorte verschoben wurden. Es ist eine große Historie dahinter. Wir haben hier sehr verseuchte Böden und das Klübeck-Quartier ist auch eines der letzten Quartiere, die noch nicht so stark gentrifiziert sind. Und uns ist es mit dieser Besetzung wichtig, dass wir einen Gegenpol zu dieser Stadtentwicklung irgendwie setzen. Und um das Feld vielleicht noch mal größer aufzurollen, da gab es eine Zwischennutzung, die ging die letzten 5 Jahre. Und da hat sich halt ein Kulturort etabliert, der für sehr viele Menschen in Basel sehr viel wert ist. Und der wurde uns jetzt genommen mit dem Ende dieser Zwischennutzung. Und wir sind halt einfach der Meinung, dass die organisierte Zwischennutzung keine coole Form von Nutzung von Räumen ist. Und dann haben sie das Areal eingezäunt und ja, das haben wir gestern Abend wieder eröffnet.
Was soll hier entstehen? Was sind die Visionen?
Ja, große Frage. Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Ansätze und Ideen. Ich glaube, viele von uns kommen schon auch so von DIY-Partys und Konzerte organisieren. Ich würde sagen, das wäre sicher ein Interesse jetzt von Leuten, die schon dabei sind. Aber unser Ansatz ist auch irgendwie zu schauen, was wollen Leute aus dem Quartier machen, was gibt es für Ideen hier. Es sind mega viele Räume, eben ob es wieder Atelierräume geben sollte, ob es irgendwelche Werkstätten geben sollte, irgendwelche Sportkurse, keine Ahnung, Deutschkurse, ich sag mal irgendwas. Wenn wir das halten können, gäbe es einfach unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe gestern zu einem Kind gesagt, es ist eigentlich wie ein Spielplatz für Erwachsene hier.
Das heißt, Kinder habe ich auch schon gesehen.
Ja, ich glaube, ja, unendlich viele Möglichkeiten zum sich austoben mit eben auch, weil es so viel Platz gibt, effektiv einfach mega viel Ideen, die da irgendwie so sprießen können. Ja.
Und man muss halt vielleicht auch noch sagen, so für die Leute, die Basel nicht kennen, wie in vielen anderen Städten schwinden die Areale, wo man irgendwie einfach mal ein bisschen ausprobieren kann, wo man irgendwie, wo Freiraum entsteht, die schwinden und die haben wir effektiv nicht mehr. Die wurden uns alle genommen und ja, da haben wir uns mal entschieden, dieses Areal, was eigentlich mitten in der Stadt liegt, einfach mal zu öffnen und wieder zu bespielen, weil es gibt akuten Raummangel von Leuten, die sich kulturell oder politisch irgendwie engagieren und ausleben wollen. Ja.
Und ja, es ist jetzt Sonntag, der 31. Mai. Was erwartet ihr für die nächsten Tage, beziehungsweise wie kann ein Mensch euch auch noch unterstützen?
Ja, das ist ein mega Gamble, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein mega gutes Zeichen, dass es gestern geklappt hat, dass wir heute Sonntag immer noch hier sind, Sonntagabend immer noch hier. Ich glaube, ja, die nächsten Tage werden mega spannend, vor allem morgen. Sehr unklar, wie es da weitergeht, aber es ist auf jeden Fall mega toll, dass jetzt, also gestern Abend so viele Leute da waren, das war mega, mega nice und wichtig und auch, dass jetzt heute am Morgen einige Leute da waren, tagsüber, abends. Und das ist gerade mega wichtig für uns, dass wir wie das auch als gemeinsames Projekt verstehen. Das heißt, wenn Leute sich hier auch einquartieren wollen, hier pennen, mit uns Stellung halten, dann darf und soll man sich mega gerne anschließen und eben die Räume erkunden und sich vielleicht auch schon anfangen auszutoben hier. Ja.
Ja, genau, auch die Leute in Deutschland, die das jetzt hier hören, kommt vorbei am besten. Schaut euch das an, ist geil, es gibt Platz.
Ist mega toll.
Und wir bleiben hier.
Also ja, ich bin mit der Bahn gekommen und hatte das Fahrrad dabei und es ist super nah am Badischen Bahnhof von Freiburg aus. Ja. Es ist extrem gut erreichbar. Habt ihr schon gezählt, wie viele Räume es hier gibt? Gibt es Quadratmeterzahlen? Also weil es ist so unglaublich gigantisch.
Okay, was schätzt du? Ich muss mal. Also jeden einzelnen Raum.
Jeden einzelnen.
Mit Ateliergebäude.
Es gibt auch Hallen. Es gibt so 6 große Hallen. So. Ich sag, es sind 250 Räume in 3 Gebäuden und 6 große Hallen plus Außenbereich.
Was hat es mit Swiss Life auf sich?
Ja, die sind halt die Besitzerin dieses Areals. Da gab es vor einem Jahr ein großes Hin- und Hergeschiebe. Das Areal gehörte eigentlich der Stadt. Die Stadt hat das wieder verkauft, der Swiss Life. Swiss Life ist die größte Pensionskasse der Schweiz. Und die sind richtig krass am Investieren im Immobilienmarkt. Die meisten Immobilien gehören Swiss Life. Und die machen halt richtig Profit over people. Und das läuft halt nicht.
Ja, die sind da. Also sowohl in mehreren Städten in der Schweiz sind die einfach ganze Areale am Abreißen und am Neubauten hinklatschen, die sich einfach so viele Leute nicht leisten können. Das sind wirklich immense, gerade auch in Zürich, wirklich immense Dimensionen und Quartier wie das Kliebeck sind so der Anfang in Richtung Zürich zu gehen, wo wirklich einfach die meisten Leute sich den Scheiß wirklich einfach nicht mehr leisten können und einfach verdrängt und weggedrückt werden und eben Swiss Life ist da mega hoch im Game, Leute einfach ja, an den Rand zu drängen und sich nicht zu kümmern, was die Leute effektiv brauchen oder wollen, sondern das haben sie 30 Milliarden herausgegeben für die Aufwertung dieses Areals, was so fucking absurd ist. Dabei gab es hier eben vorher gab's einen Raum, der ja mitgestaltet werden konnte und jetzt sollte da, ja, wir nennen es Profitoase, entstehen, ja.
Und auch ein anderer Fun Fact, der eigentlich gar nichts mit Fun zu tun hat, ist halt, dass dieser Chef, dieser CEO von der Swiss Life, der ist so Hauptfinanzierer von dieser 10 Millionen Schweiz Initiative. Das ist eine zutiefst rassistische Initiative, die jetzt in ein paar Wochen Abstimmung ist, die die Einwohnerinnenbezahl der Schweiz auf 10 Millionen begrenzen will. Und dieser Typ ist nicht nur in städtepolitischen Themen ein Feind, sondern auch politischer Gegner.
Das besetzte Klübeck-Areal in Basel. Bisher liegt uns noch keine Meldung über eine Räumung vor. Und hier nochmal die Adresse für Programm und Infos zu dem Areal: zack mit ck.noblocks.org. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 3. Juni 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.